Ich freue mich hier vor Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, das eigentlich, ich will nicht sagen, abwegig ist, aber es war eigentlich eine Verlegenheit. Herr Elsner rief mich freundlicherweise an und sagte, ich sollte einen Vortrag halten über Dinosaurier. Und da habe ich gesagt, also Dinosaurier, davon verstehe ich zu wenig. Und schlug ihm vor, meinen Kollegen Sander, der hier, glaube ich, in 14 Tagen einen Vortrag hält. Und wir unterhielten uns weiter und da erzählte ich ihm gerade etwas, zu begeistert vielleicht, dass ich gerade in Ägypten war und Wale in der Wüste gesucht habe. Und er sagte, darüber reden Sie. Und so wissen Sie den Hintergrund meines Vortrages. Was ein Paläontologe an Walen interessiert, will ich Ihnen versuchen, so etwas herauszukitzeln. Wo Wale hingehören, wussten wir für lange Zeit nicht. Säugetiere, das ist klar, das kann man sehr leicht sehen. Aber ob sie nun zu den Raubtieren, zu den Huftieren, zu den Paarhufern, Unpaarhufern, Urhuftieren oder wo sie herkommen sollten, das war völlig offen. Vor einigen Jahren, Jahrzehnten ist es schon her, 1993 haben Kirsch und Stringer mit verschiedenen anderen Autoren festgestellt, dass die nächsten Verwandten der Wale die Flusspferde sind. Damit ist eigentlich phylogenetisch alles geklärt, alle Antworten gegeben, bloß den Paläontologen, der ist damit nicht zufrieden, weil ihn ja nicht nur die Rezentenformen interessieren, sondern vor allen Dingen die fossilen Formen. Und er versucht, diese Schritte der Evolution im Fossilbericht nachzuzeigen. Und deswegen geht er dahin, wo er Fossilien finden kann. Wale sind im Meer, aber im Ozean sucht sich schlecht. Deswegen geht er dahin, wo der Ozean mal war und Sedimente hinterlassen hat. Und das ist zum Beispiel in der Wüste. Aha. Und diese Wüste ist eben im Nordägypten besonders schön. Die libysche Wüste und dort hat mich ein amerikanischer Kollege, der bei uns als Humboldt-Preisträger war, Phil Gingrich, eingeladen und davon will ich Ihnen von dieser Reise etwas erzählen. Wie Sie wissen, Wale sind Tiere, die immer ganz große Attraktionen gehabt haben. Nicht umsonst ist die Geschichte von Arion schon aus der Antike bekannt, dass Wale den armen Sänger, den die Seeleute über Bord geschmissen haben, sicher an Land gebracht haben. Also die Zuwendung zu Walen ist immer groß gewesen. Auch in Katastrophenfällen sind Wale von großem Interesse. Hier ein 1598 gestrandeter Wal vor der Küste von Scheveningen. Aber hier muss ich schon sehr vorsichtig sein, denn etwas Ähnliches ist 1998 passiert und die Zoologen, wie mir Herr Rust, ein Bonner Kollege, der lange hier in Bonn gewesen ist, erzählt hat, haben auch diesen Wal abgespeckt und nach Hause gebracht und der Geruch sollte ich inzwischen verzogen haben. Also Wale haben ein großes Interesse und so bin ich sehr vorsichtig, dass ich nun nicht Eulen nach Athen trage, wenn ich Ihnen über Wale erzähle. Trotzdem müssen wir etwas uns über Wale noch unterhalten, denn Wale sind nun mal, ja, sie sind eigentlich zu groß, um sie als possierliche Tiere zu bezeichnen, aber sie sind ungeheuer attraktiv und emotional sehr stark belegt. Sind weitgehend friedliche Tiere, sie schwimmen gut, sie spielen gerne, sie sind in vieler Hinsicht auch sozial, wie hier in einem ganzen Schwarm, und sie sind vor allen Dingen auch ungeheuer artenreich. Und mit dieser Vielfalt gibt es viele Interessensgebiete an Walen, die aber mit dem Paläontologen im Grunde wenig zu tun haben. Der Paläontologe kann weder über die Kommunikation von Walen viel sagen, er kann weder über die raffinierten Mechanismen der Blutzusammensetzung was sagen, wobei ein Tieftauchen und ein schnelles Auftauchen möglich ist, ohne die Folgen der Taucherkrankheit, sondern der Paläontologe ist primitiv, der hält sich an die Hartteile, die auf Fossil überlieferbar sind. Eine Sache aber ist von einer ganz besonderen Interesse. Darauf werden wir gleich nochmal kommen. Die Kommunikation bei Wahlen ist von der bionischen Seite, von der technischen Seite ungeheuer interessant. Sie wissen, die Wale benutzen Schall, um sich über große Flächen, große Räume im Ozean zu orientieren. Wobei je nach Gruppen die Zahnwale mit hohen Frequenzen, Bartenwale mit niedrigeren Frequenzen. Und das Raffinierteste, was ich jetzt gelesen habe, ist, sie arbeiten nicht auf einer Frequenz wie unsere Radiostationen. Damit haben sie nämlich die ganze Problematik der Störungen durch zum Beispiel reflektierende Wasseroberflächen, sondern sie verändern die Frequenzen, mit denen sie arbeiten, und vermindern dadurch einen großen Teil von Reflexionen und Störungen. Sie sehen, die Wale sind nicht nur sehr reizvolle Tiere, sie sind auch von der Technik her, von der Biologie her unwahrscheinlich interessante Objekte zu untersuchen. In der Fortbewegung haben sie eine sehr klassische, quergestellte, rückwärtige Flosse, die beinahe wie ein Propeller einen vorzüglichen Vortrieb bewirkt. Sie haben die kleineren Formen zumindest, einen stromlinienförmigen Körper und sind damit eigentlich technisch ganz vorzüglich. Aber ich will es jetzt ein bisschen provokativ sagen: Wenn ein Ingenieur einen Wal bauen sollte und einen Wal so bauen sollte, dann gehört er gekündigt. Denn die Wale sind nun mal eine Fehlkonstruktion, wenn man es so will. Ein Hochseetier, das viel unter Wasser ist, mit Lungenatmung auszustatten, ist einfach verrückt. Nein, es ist Geschichte. Und das ist das Wichtige für uns hier in der Frage der Evolution. Diese Tiere tragen eine lange Geschichte in sich. Und wenn man in der Bionik über Anpassung spricht, ich höre bei mehreren Kollegen immer wieder von der Optimierung und der optimalen Gestalt. Es geht gar nicht um die optimale Gestalt, sondern es geht um eine sinnvolle Verwendung der vorhandenen Bausteine, um die Notwendigkeiten der Natur oder sagen wir mal, die dem Tier die Möglichkeit gibt, die Anforderungen der Natur optimal oder gut zu überstehen. Das heißt, der Wal hat natürlich eine fantastische Atemtechnik und kann tauchen, aber im Grunde wäre es mit Kiemen viel praktischer. Aber die hat er nun mal verloren. Die Säugetiere oder die Wirbeltiere sind vor 350, 400 Millionen Jahre an Land gegangen, haben sich Beine angeschafft, haben sich Lungen angeschafft und damit sind sie nicht mehr fürs Wasserleben geeignet gewesen. Aber trotzdem, wir werden das mehrfach sehen, sind sie zurückgegangen, wiederum ins Meer, weil sich dort etwas Attraktives gab, nämlich entsprechende Nahrung. Dieses Leben im Wasser für ein Säugetier, luftatmendes Säugetier, ist nicht nur eine Frage des Abtauchens und wieder Auftauchens und wieder Luft holen, sondern bringt eine Vielzahl von Problemen mit sich. Zum Beispiel jedes Säugetier gebiert seine Jungtiere auf der Bauchseite und das ist unter Wasser nicht besonders einfach, wenn man dann erst also das Kalb auch noch in die Luft bringen muss, denn das frischgeborene Waltier muss ja Luft bekommen. Es sind eine Vielzahl von Problemen, die allerdings sehr gut gelöst sind. Das muss man immer sehen. Aber wir sehen in all diesen Einschränkungen, dass die Evolution ganz strenge Grenzen dort setzt, wo der Umbau nicht möglich ist. Wir werden im Weiteren versuchen, uns den Umbau an einigen Stellen anzusehen. Wir haben zunächst einmal einen recht guten... Wir haben einen recht guten Fossilbericht. Hier nur als Beispiel ein Bartenwal aus dem Miozän von Kervenheim, das ist im Rheinland. Wale sind eigentlich immer fossil gut erkennbar, weil sie netterweise sehr groß sind. Das meiste, was an Fossilen ist, ich meine, wenn Sie eiszeitliche Tiere sehen, dann kriegen Sie immer Mammute vorgeführt. Die Knochen sind groß, da stolpert man drüber. Ein Walwirbel, ich werde Ihnen nachher noch genügend davon zeigen, ist so groß, den kann man nicht übersehen. Und damit haben wir einen recht guten Überblick über die Fossilgeschichte der Wale. Bei den Wahlen haben wir nun zwei große Gruppen heutzutage. Die Zahnwale mit Zähnen, die keine Schmelzkappe mehr haben. Und die große Gruppe der Bartenwale. Und man war sich lange Zeit nicht ganz klar, ob diese beiden Walgruppen überhaupt monophyletisch sind, das heißt aus einer gemeinsamen Wurzel kommen, oder ob die sich eventuell unterschiedlich entwickelt hätten. Aber in letzter Zeit hat sich gezeigt, dass die Ähnlichkeiten doch so groß sind, dass die zusammengehören. Und es sind in letzter Zeit immer mehr Formen aufgetaucht, hier aus dem Oligozän, die Bartenwale sind, nach einigen Merkmalen, hier zum Beispiel dem Umbau der Nasenregion und so weiter, aber durchaus noch Zähne haben. Dadurch können wir ziemlich sicher sein, Bartenwale und Zahnwale gibt es etwa seit dem Oligozän. Und da es sie heute noch gibt, will ich es Ihnen ersparen, die ungeheure Diversität beider Gruppen hier im Fossilbericht vorzulegen. Im Grunde, ich kenne mich in diesem Gebiet auch nicht genug aus. Was ich Ihnen zeigen will, ist hier in die Urwale hineinzusteigen, in die Archäozäten. Archäozäten unterscheiden sich von den moderneren Walen vor allen Dingen dadurch, dass die Zähne dick mit Schmelz besetzt sind und so einen blattförmigen Umriss haben. Gut. Altersmäßig stammen sie aus dem Eozän, das heißt, sie sind älter als 35 Millionen Jahre. Wir werden uns weitgehend die Formen angucken, die etwa 40 Millionen Jahre alt sind. Etwa aus dieser Zeit haben wir Funde, die gehen zurück bis ins Jahr 1834. Sie wurden von Richard Harlan aus Louisiana beschrieben. Und hier haben Sie schon wieder den Fall. Der Mensch ist einfach über diese Riesenwirbel gestolpert und da nach Amerika natürlich mit dem Schiff gekommen ist und die Seeleute wissen, was ein Walwirbel ist, kann das nichts anderes sein als ein Wal. Denn all die Zusätze, die ein anständiger Säugetierwirbel hätte, die sind hier reduziert oder nicht fest angewachsen. Bei einer Größe hier, Sie sehen eine Wirbellänge von 36 cm oder 8,6 Zoll hier Dicke des Wirbels, das kann nur ein Wal sein. Nun ist es so, wenn man Walwirbel sammelt und die nun nicht alle so schön aufgereiht sind wie auf einer Perlschnur, dann weiß man nicht, hat man einen Wal oder zwei Wale. Und zu der Zeit gab es Herrn Koch, der sein Wundertier herumführte, nämlich seinen Hydrarchos, den Wasserbeherrscher, und dem hat er hier nun, einen durchaus zutreffenden Schädel angedichtet und jetzt hat er einfach in die Asservatenkammer an Wirbeln gepackt, was er alles hatte. Und hat hier einen kleinen Körper zusammengesetzt von immerhin 114 Fuß, das sind so 35 bis 37 Meter, das ist also eine ganz erhebliche Masse. Hinterher hat man festgestellt, es sind mindestens 7 verschiedene Individuen, die da hineingebaut worden sind. So kann man Paläontologie nicht treiben, aber immerhin, das ist ja nun lange genug her, 1845, vor gut 150 Jahren, fing das ja auch gerade erst an. Seitdem haben wir sehr viele Walreste und einen Fund zeige ich Ihnen her, an dem ich in Ägypten vorbeigekommen bin. Sie sehen hier eine typische Oberfläche, windfreigelegte Oberfläche, hier die ausgeblasenen großen Blöcke und hier stecken große Walreste drin. Wo das ist, möchte ich Ihnen auf dem nächsten Bild zeigen, nämlich im Wadi El Hitan in der Oase Fayum oder bei der Oase Fayum. Hier liegt Kairo, das ist die Nil-Oase, hier unten liegt Luxor, hier ein See, auf den wir gleich noch zu sprechen können, und hier das Wadi el-Hitan. Ich weiß nicht, wenn jemand von Ihnen Arabisch versteht, versteht der gleich, was das heißt. Das heißt das Tal der Wale. Als der amerikanische Kollege Phil Gingrich einen Vortrag darüber hielt in Ägypten, sagte er, ja, was erzählen Sie denn da alles, wenn das Wadi al-Hitan heißt? Dann haben die alten Ägypter oder dann haben wir das ja schon längst gewusst, dass dort fossile Wale sind. Dem konnte er nur antworten, dass er den englischen Namen Valley of the Whales ins Arabische übersetzt hat, um hier eine Station zu einen kleinen World Heritage Park zu initiieren, in dem man heute noch das Material sehr schön sehen kann. Als für die deutsche Geschichte ist doch wichtig, dass wir die Gegend oder dass die Gegend untersucht worden ist, durchaus noch in kaiserlicher Zeit von verschiedenen deutschen Wissenschaftlern. Georg Schweinfurt war da. Georg Schweinfurt ist hier um die Birket el Karun, das ist die nördlichste See im Fayum-Becken, gereist und hat eine hervorragende Karte geliefert. Diese Karte von 1886 ist erstaunlich gut. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass die Leute damals mit Kamelen rumgereist sind, keine anständigen Theodoliten mit hatten. Und ich will Ihnen das an einem kleinen Beispiel hier an diesem unten, diesem Ausschnitt aus dem Wadi el-Hitan zeigen. Sie haben hier die Google Earth-Karte, die natürlich für solche Gegenden hervorragend ist. Damals stand sie natürlich nicht zur Verfügung. Und Sie haben hier diese eine Felsinsel, die hier sitzt, davor diese Kuppen sitzen, worauf er sein Lager gemacht hatte. Und für den Paläontologen ist natürlich besonders reizvoll, dass er hier draufschreibt, die Nummulitenflächen. Das ist ein Schweinfurt war ausgebildeter Paläontologe. Und wenn er etwas mit Nummulitenfläche bezeichnete, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für jeden, der mit Paläontologie zu tun hat. Denn Nummuliten sind übersetzt Münzsteine. Das sind diese kleinen oder auch manchmal recht großen, runden Gehäuse von Einzellern, die es besonders im Eozän, einer besonders warmen Periode des Tertiärs, im Alttertiär gegeben hat. Und die finden sich dort wirklich massenhaft. Und solche Flächen trug er ein in seine Karte als Nummulitenfläche. Und wenn wir über eine solche Fläche laufen, dann wissen wir als Paläontologen ganz genau, wir sind ad eins im Meer, denn Foraminiferen gibt es nur im Meer. Und wir sind auf der anderen Seite im Eozän, denn diese großen Nummuliten gibt es eben nur im Eozän. Damit ist gleich das Leitfossil, die Altersbestimmung, so ungefähr gegeben. Natürlich haben wir in den Wüsten gewisse Probleme, da wird nämlich das Feinmaterial ausgeblasen und das Grobmaterial sinkt runter, aber das spielt hier keine große Rolle. Auch im Anstehen sind diese Nummuliten so, dass sie einen überall und ewig immer begleiten. Und diese Nummuliten-Sandsteine, in denen sollen nun also Wale stecken. Einen der Wale hat schon Herr Schweinfurt aufgesammelt, auf seiner Exkursion 1879. Er hat erkannt, dass das sowas ist wie ein Wal, weil die Größe, nämlich hier, das sind ungefähr ein 50 cm langer oder 60 cm langer Unterkiefer, mit den Zähnen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, die hier so schön gezackt sind und aufgebaut sind. Diese seitlich zusammengedrückten Zähne, die diese Zacken haben, hier sehen Sie es besonders gut in der Aufsicht, die sind ganz typisch für die Archäozäten, für die frühen Wale des Eozäns. Wenige Jahre später ist dann aus Eberhard Fraß aus Stuttgart auch dort gewesen in der Gegend und fand hier zwei sehr schöne Schädel von diesen frühen Walen. und wiederum sehen Sie diese ähnlich gebauten Zähne und hier vorne mit großen Eckzähnen, aber Sie sehen eine ganz typische Schädelform, relativ weit ausgeweitete Jochbögen und eine lange spitze Schnauze, die vorne mit spitzen Zähnen besetzt ist. Hirn ist nicht besonders groß, aber das ist vielleicht auch nicht so notwendig. Ich zeige Ihnen dieses Bild deswegen, weil wir später noch einmal auf diesen Schädelbau zu sprechen kommen. Nun aber in das Wadi al-Hitan, hier sehen Sie den Kollegen Phil Gingrich, der in diese Oase, dieses Wadi hineinführt. Die Wüste ist einfach wunderbar. Wunderbar in den Formen und wunderbar für jeden Paläontologen. Deswegen, weil dieses störende Grün nicht da ist. Man sieht nämlich, wenn die Vegetation weg ist, sehr, sehr viel mehr, als wenn es alles zugewachsen ist. Für einen Fossiliensammler ist beinahe nichts Ärgerliches als ein guter Laubwald mit einer schönen Sträußig. Also mineralischer Boden, das ist das, was man sich sucht, wenn man entweder läuft man über den Acker, wenn es nicht anders geht, aber Wüsten, Halbwüsten sind sehr angenehm. Man muss sich allerdings mit den klimatischen Verhältnissen etwas arrangieren, aber das geht in der Regel. Raffiniert ist an diesen Felsen zum Beispiel die Musterung. Das ist der typische Wüsten, ja nicht Lack, aber eine Zementation der Außenfläche. Dadurch, dass die Feuchtigkeit aus diesem Fels nach außen gezogen wird, dann außen versinnt und dann wiederum an den schwächsten Stellen vom Wind ausgeblasen wird. Dadurch entstehen die wunderschönsten Formen, sehr viele Muster. Oder diese pilzartigen Felsen. Aber Sie sehen etwas anderes auch. Hier auf dem Boden überall liegen Steine und da kann man ja mal näher nachgucken. Überhaupt, diese Landschaft ist sehr reizvoll. Das Wadi oder ein Wadi heißt hier auf Deutsch nur Tal, ist breit und offen. Das Tal ist sehr weit offen und in den Wänden hat man nun die gesamte Geschichte drin. Das heißt, hier unten schon sind Nummuliten-Kalke, alles sind Meeresablagerungen. Es ist ein, ja, wo sind wir? Wir sind am Südrand des Mittelmeers. Allerdings des Urmittelmeers. Zu der Zeit lag Afrika noch sehr weit südlich. Und zwischen Afrika und Europa gab es das breite Urmittelmeer. Und in einer südlichen Bucht dieses Urmittelmeers befinden wir uns hier in nicht zu großer Küstennähe, in nicht zu großer Küstenferne, aber auch nicht in unmittelbarer Küstennähe. Man hatte angenommen, da seien Mangroven, aber das hat sich dann bei unserer Untersuchung herausgestellt als nicht stimmig. Aber wir sind am Südrand des Mittelmeers, eben mit den Ablagerungen des Eozäns. Was man findet, ist überall immer wieder ähnlich, haufenweise Nummuliten, hier besondere Austernschalen und immer wieder mal zwischendurch ein anständiger Haifischzahn. Damit sind wir im rein marinen Bereich und Sie sehen, die Fossilien sind auch relativ gut erhalten. Vor allen Dingen, man braucht nicht zu graben. Graben kommt auch noch, aber es ist sehr viel angenehmer, wenn man schon mal weiß, in welchem Bereich man ist. Und hier sehen wir einen Fund, nicht besonders aufregend zur Einführung. Hier sind solche Konkretionen und manchmal sitzen in diesen Konkretionen Wale drin. Hier, das sind die einzelnen Blöcke, aus denen dann unter Umständen Walknochen herausgucken. So sieht es dann eben aus, wenn ein Skelett etwas besser freigelegt ist. Das ist, wie ich Ihnen gesagt habe, ein UNESCO-Erbe, ein geschützte Site. Man kann sie besuchen, es werden sogar Touren hingeführt, aber man sollte nach Möglichkeit nicht auf diese Wirbel drauftreten oder nicht gar mit einem Jeep drüber fahren, wie es gerade österreichische Diplomaten geschafft haben. Man kann doch wirklich sagen, geschafft haben. Gut, aber Sie sehen hier allein an der Größe der Leute, das kann nichts anderes sein als die Wirbelsäule eines großen Wales. Und davon gibt es mehrere. Hier haben wir einen Schädel. Wir sind nun natürlich nicht nur in der Besucherbereich gewesen, sondern weit draußen, um Funde zu sehen. Und hier können Sie nun den Schädel wiedersehen, hier die beiden Jochbögen, hier die nach vorne gerichtete verschmälerte Schnauze, das Vorderteil war abgebrochen. Aber selbst einen solchen Fund haben wir natürlich liegen gelassen, denn die Fossilien lässt man dort, weil es eine geschützte Region ist, grundsätzlich liegen. Nun, man kennt solche Schädel, man kennt diese Wale einigermaßen. Zu den Schädeln gehören auch die Zähne. Hier einmal ein schöner Schädel, ein schöner Zahn, bei dem der gute Schmelz erhalten ist. Eigentlich ist meine Spezialität der Feinbau des Zahnschmelzes. Und da stimmen diese Zähne hier nicht etwa mit moderneren Walen, auch den wenigen Delfinen, die noch ein bisschen Schmelz haben, überein, sondern das ist eigentlich ein guter Schmelz, wie wir ihn bei normalen großen Säugetieren, sowohl Raubtieren wie bei Pflanzenfressern, haben. Diese Zähne bleiben nicht lange erhalten, weil die starke Sonneneinstrahlung und die Kälte der Nacht starke Temperaturschwankungen mit sich bringen. Und alles dichte Material, nämlich der Zahnschmelz und das Zahndentin, zerreißt dabei ausgesprochen leicht. Hier haben wir nun einen Fund eines Wals. Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie hier einen Wirbel, hier, hier, dann hier wieder und in diesen Blöcken, in dieser Konkretion, hier steckt ein Schädelknochen drin. Solche Haufen, von der Umgebung leicht freigeblasen, haben wir in großer Zahl gefunden. Aufgabe war es, die sich der amerikanische Kollege gestellt hat, dass wir nämlich versuchen sollten zu kartieren, wie viele Skelette eigentlich in dem Tal vorhanden sind. Er schätzte einige hundert. Wir haben dann in einem Seitental einen Morgen lang kartiert und haben immerhin noch weitere 100 gefunden. Das ist also eine große Masse von Material und wir wollen gleich darüber reden, wozu es auch gut ist. Hier zunächst einmal die große Ansammlung. Die Ansammlung, die roten Punkte sind Walskelette. Wir haben dann hier diesen Teilbereich kartiert und hatten da nochmal gut 100 Skelette drin. Sie sehen, die roten sind die großen Wale, die gelben sind die kleinen Wale, von denen ich Ihnen gleich nochmal sprechen werde. Und grün sind auch eine andere Gruppe, über die ich heute gar nicht reden will. Das sind die ersten fossilen Seekühe. Sie sehen, auch dieser Übergang von Landtieren zu Seekühen sind hier durchaus weit verbreitet gewesen. Hier haben wir nun wieder einen schönen Wal liegen, der etwas freigeputzt ist, aber nicht sehr. Und Sie sehen hier die kleineren Schwanzwirbel und die größeren Wirbel nach vorne, der Schädel ist nicht erhalten. Hier konnte man zum ersten Mal die tatsächliche Zahl der Wirbel überprüfen und sehen, wie viel gehört denn nun zu einem Wal. Wir haben am Anfang das Beispiel von Herrn Koch gesehen, der eben einfach so viel zusammengestellt hatte, bis alle Welt boah schrie. Aber hier konnte man nun wirklich sehen, wie viel wie viel Wirbel zu einem Walskelett gehören dieser Zeit und vor allen Dingen, wie groß die Variabilität ist. Und die Frage, kann man männliche Tiere von weiblichen unterscheiden und wie kann man die Ontogenie überprüfen? Was aber die Besonderheit an diesen Walen ist, denn ich meine, immer nur sich solche Walskelette anzugucken, ist ja dann doch ein bisschen langweilig. Was man da zu sehen bekommt, ist, dass einige der Wale, wenn man sie sorgfältig ausgegraben hat, nämlich ein Hinterbein haben. Nun ist es bekannt, dass Wale einen kleinen Span vom Becken noch heutzutage haben. Das ist für die Orientierung wahrscheinlich für den ganzen Unterleibsbereich, für die Geschlechtsorgane ungeheuer wichtig. Hier bei der großen Form, die etwa 18 Meter lang war, der Maßstab hier bezieht sich hier auf diesen Teil, nicht auf das Gesamtbild, da war noch ein echtes Hinterbein vorhanden. Ein vollständiges Hinterbein, hier sehen Sie das Becken, hier ist das Femur, hier vorne die Kniescheibe, hier haben wir Tibia und Fibula, dann kommt die Handwurzel, dann kommen die Mittelhandknochen und an Fingerstrahlen hier ein verkümmerter zweiter Strahl, dritter Strahl, vierter Strahl und fünfter Strahl. Wir haben also noch eine vollständige Hinterextremität dran und das bezeichnet sehr deutlich, dass dieses, dass dort eine Entwicklung stattgefunden hat von diesen Formen zu den modernen Walen. Zu unserem allergrößten Erstaunen entdeckten wir dann bei der Durchsicht von alten Lehrbüchern, dass bei Zeuglodon, einer Rekonstruktion in einem Lehrbuch von Vogt 1858, hier haben sie eine an Koch angelehnte, etwas vielgliedrige Wirbelsäule eines Urwals. Der Schädel ist richtig, aber Sie sehen jetzt hier eingezeichnet ein anständiges Hinterbein. Pure Fantasie gewesen, das ist klar. Aber wieso kommt Vogt oder Chambers möglicherweise, das konnte ich noch nicht, die Originalausgabe konnte ich noch nicht einsehen, wie kommt er darauf, dass die Wale ein Hinterbein haben mussten? Das waren gebildete Biologen, die wussten, Säugetiere haben vier Beine. Also müsste dieses Tier eigentlich auch vier Beine gehabt haben, auch wenn die immer stärker reduziert worden sind. Für uns ist es nun wichtig, nicht was die damals angenommen haben, sondern für uns ist wichtig, dass diese Knochen nachzuweisen sind. Und zumindest für Basilosaurus können wir deutlich sagen, hier war noch ein Hinterbein vorhanden. Allerdings so klein, dass dieses Hinterbein auf keinen Fall mehr brauchbar war, dieses Tier auf Land weiter zu bewegen. Aber es ist eben als Atavismus noch vorhanden gewesen. Der kleine, hier zeige ich Ihnen die beiden Wale in der Rekonstruktion. Hier den großen Basilosaurus, von dem wir tatsächlich das Hinterbein wissen. Und hier den anderen, den kleineren Form, Dorudon, der nur 5 Meter lang war, was auch schon eine ganze Menge ist, bei dem dieses Hinterbein nur angenommen ist. Aber ehe wir jetzt diese Frage aufgeben und sagen, wo kommen die Beine denn her oder wie sah das in dem früheren Stadium aus, möchte ich Ihnen noch einen ganz, ganz besonderen Fund vorstellen. Wieder ein Blick ins Wadi und irgendwo, Phil Gingrich hat mich beschworen, nie genau zu sagen, wo dieser schöne Fund ist, steckt in der Felswand drin, sehen Sie hier, ein Schädel, Knochenmaterial, ausgesprochen gut erhalten, ein Schädel eines Wals. Wir wollen ein bisschen näher rangehen. Hier sehen wir nun als prachtvoll die Zähne drin und obwohl ich Schmelz sammle, ich habe mich nicht getraut, was rauszubrechen, aber Sie sehen hier den Unterkiefer, der Oberkiefer, der Schädel ist so zur Seite gerutscht und wenn wir nochmal zurückgehen, dann sehen wir erstaunterweise, dass hier hinten noch ein paar Knochen dabei sind, da kommt die Schwanzwirbelsäule raus. Dieser kleine Wal ist eigentlich immer so in Schlaufenform eingebettet worden, sodass wenn hier die Schwanzwirbelsäule drin ist und hier der Schädel ist, dann müssten die gesuchten Hinterbeine hier so 3 Meter drin im Cliff drin liegen. Vielleicht holt man sie raus, vielleicht auch nicht. Vielleicht findet man auch bessere Skelette. Aber jedenfalls, wir können annehmen, dass dieser schöne Fund, hier nochmal der Schädel in genauerer Ansicht, der steckt da noch drin und man kann nur hoffen, dass sowas auch erhalten bleiben kann, weil der Eindruck im Gelände natürlich immer ganz besonders groß ist. Rekonstruiert ist dieses Tier nach vielen anderen Funden, die auch ausgegraben worden sind. Und wir können damit zusammenfassen, hier also diese Form, etwa 5 Meter lang, sagte ich, mit höchstwahrscheinlich Hinterbeinen, wie sie bei Basilosaurus nachgewiesen sind. Hinterbeine? Warum denn eigentlich nicht? Schließlich gibt es dafür sogar noch aktuelle Hinweise. 2006 tauchte in der National Geographic und verschiedenen anderen Zeitungen auf dieses Bild von einem Delfin, der hier paarige Hinterbeine hatte. Er ist auf einer japanischen, halbkommerziellen Walmuseum gewesen und wir hätten natürlich mit Wonne gewusst, was steckt da an Knochen drin oder nicht. Ich habe seitdem nichts mehr gehört davon. Aber Sie sehen, als Atavismus können Hinterbeine durchaus noch vorkommen. Hinterbeine haben alle Säugetiere und haben alle Landtiere, alle Quadrupeden. Und wenn die ins Wasser gehen, dann haben sie mehrfach und immer wieder die Hinterbeine umgebaut. Hier nur, um die Buntheit zu zeigen, die Plesiosaurier sind ins Wasser gegangen und haben Flossen entwickelt. Die Ichthyosaurier sind ins Wasser gegangen, irgendwas hat sich hier böse vertan. Diese Foraminiferen gehörten hier nicht hin, aber ich habe an der Datei im Zug gearbeitet und das ist ihm schlecht, ist ja schlecht bekommen. Pardon. Also die Ichthyosaurier kennen Sie. Sie haben hier im Museum, im Geologischen Paläontologischen Institut, ja schöne Exemplare. Und sie haben wie die Delfine eine Rückenflosse, aber sie haben eine senkrecht stehende Schwanzflosse, weswegen sie deutlich nicht mit Walen zu tun haben. Und das elegante Springen, was auch auf vielen Rekonstruktionen für diese Tiere möglich war, ist mit dieser Schwanzflosse gar nicht zu machen. Wahrscheinlich haben sie sich beim Schwimmen auf die Seite gelegt, mit der Schwanzflosse seitlich runtergedrückt und sind seitlich so weit herausgesprungen, dass sie gerade mit dem einen Nasenloch, das hier seitlich sitzt, Luft holen konnten und dann sind sie wieder eingetaucht. Das wäre ein Schnellschwimmen möglich. Wichtig ist für uns, dass diese Tiere alle ihre Extremitäten deutlich umgebaut haben, weil sie im Wasser gelebt haben. Auch dieser Eidechsen-verwandte Mosasaurus, der als Beutestück von Napoleon aus Maastricht nach Paris verschleppt wurde und dort immer noch ist, der repräsentiert eine Eidechsengruppe, Mosasaurier, hier umgebaut, starke Schwimmflossen an die vorne und hinten, aber schlangenförmig sich fortbewegt. Wir sehen also, die Umwandlung von Landtieren ins Wasser ist durchaus mehrfach, vielfach passiert. Uns interessiert nun, ja, und hier noch einmal als Beispiel von Säugetieren. Ich habe die frühen Seekühe aus dem Wadi al-Hitan aus dem Eozän schon erwähnt. Da haben wir noch keine Informationen, aber die Seekühe aus dem Mainzer Becken zum Beispiel sind gekennzeichnet, dass sie noch ein schönes Becken haben und eine Spange, die mit dem Femur zu korrelieren sind. Deren Vorfahren waren natürlich auch Landtiere mit 4 Beinen. Für uns ist jetzt interessant, nachdem wir ein bisschen die Archäozäten kennengelernt haben, wo kommen die her? Ich meine, die kleinen reduzierten Hinterbeine sagen, dass sie von Landtieren kommen. Aber das hat man vorher auch schon angenommen. Wir wollen noch einen Schritt weiter und müssen nun eine andere Fundregion suchen. Denn das Wadi al-Hitan ist so etwa 40 Millionen Jahre alt. Da ist die Geschichte schon passiert. Wir müssen weiter zurück. Und wiederum in die Tiefe gehen hat nicht immer Sinn, ist auch sehr mühsam. Lieber eine andere Gegend suchen. Und das ist in diesem Fall Pakistan. Hier im Rand des Himalaya, in der Tethys, die sich hier lang erstreckt, am Nordrand, da sind Zonen, die sich, in denen es Flachgebiete gegeben hat, in denen einiges zu finden ist. Wiederum zusammen mit, oder vielmehr, das sind Aufnahmen, die mir Herr Gingrich zur Verfügung gestellt hat, von seinen Arbeiten in Pakistan, wiederum Halbwüste, natürlich wegen der guten Sammelmöglichkeiten. Und dort hat schon, das ist das Gebiet im Eozän, hat sich Indien nach Norden geschoben. Wir wissen nicht ganz genau, wann hier der Anstoß an die Himalaya passiert im Zuge der Kontinentalverschiebung. Es muss in dieser Zeit gewesen sein, denn die ersten Nagetiere tauchen hier auf, die eigentlich hierher gehören, im Mitteleozän, etwas früher schon, so dass wir hier zumindest mit einer Inselkette zu rechnen haben. Trotzdem dürften wir annehmen, dass hier eine große Meeresbucht war und hier an deren westlichen Ende hat Gingrich gearbeitet. Angeregt oder ist drüber gestolpert, dass schon aus einer Expedition von Dehm und Oettingen-Spielberg, zwei Münchner, Zähne beschrieben worden sind, die so merkwürdig spitzig sind und keine Schneidekanten miteinander haben. Mit diesen Zähnen kann man eigentlich nichts tun. Man kann keine Pflanzennahrung zerschneiden und man kann kein Fleisch zerschneiden. Man kann nur etwas machen, Fische fangen. Und deswegen haben sie dieses Tier auch Ichthyolestes genannt und wussten nicht, was es ist. Irgendwas wird schon sein. Name drauf und abwarten. Irgendwo in den Bezug zu den Urhuftieren sollte es gestellt werden. Und dann trat 83 Phil Gingrich mit einer Publikation in Science auf. Er hatte ein Schädelstück gefunden, er hatte Kieferstücke mit den typischen Zähnen in Assoziation gefunden und sie sehen wiederum diesen weit ausladenden Jochbogen und nahm an, dass es sich um einen frühen Wal handelte. Wenn Sie nur den Kopf haben, aber ein Titelblatt für Science machen müssen, sind sie in einer gewissen Weise in Schwierigkeit. Wir haben hier viele Säugetiere, von denen haben wir gerade die Zähne. Und weil es Säugetiere sind, sagen wir vier Beine dazu und ein Haar dazu und kleine Ohren, größere Ohren, das wissen wir nicht so genau. Schwanz auch noch dran, wenn Sie wollen. Aber viele Rekonstruktionen gehen weit, weit über das hinaus, was eigentlich belegt. Und so hat er hier einen vierbeinigen Landtier gemacht mit ein bisschen unbekannten Beinen und hat gesagt, dieses ist ein Tier, das ins Wasser gegangen ist und Fische gefressen hat, was nach den Zähnen wahrscheinlich ist. Und da haben sich natürlich gleich die Experten draufgestürzt und sagen, das ist ja völliger Quatsch. Und das sind vor allen Dingen die Kreationisten, die gesagt haben, die hier ansetzen, denn Evolution ist ja etwas, in dem man Übergänge kennt. Ein Kreationist hasst nicht so sehr wie Übergänge. Und deswegen sagten sie also, ha, 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 was macht er denn? Hat ein bisschen da und daraus macht er diese ganze Geschichte. Das ist doch völliger Unsinn. Nun ist es nicht dabei geblieben. Und Phil Gingrich hatte hier also schon zunächst einmal bald ein 2000 einen sehr schönen, fast vollständigen Schädel gefunden. Und Sie sehen hier wiederum diese kleine Hirnschädel, diesen weiten Bogen für die Jochbogenmuskulatur und hier schließlich die lange Schnauze. Aber es geht weiter. Sie haben hier den Körper und hier haben Sie etwas von der Vorderextremität. Gingrich hat da sehr viel gearbeitet und eben immer mit dem Blick, nicht noch einen Wal zu finden, sondern vor allen Dingen zusammenhängende Skelette zu finden. Wie schwierig das zum Teil ist, zeigt dieses Bild. Hier sehen Sie den Plan, worum es überhaupt geht. Er sieht hier eine Wirbelsäule und sieht hier ein Hinterbein und hier also das Femur, Tibia und hier die Füße. Wollen wir mal sehen. Hier hat er Teile der Wirbel, hier ist ein Schwanzwirbel ganz deutlich, hierauf ziehen die anderen Wirbel, hier liegt quer, noch ein bisschen unter der Vegetation verdeckt, aber nicht viel, das Femur, hier ist die Patella, hier ist die Tibia. Und den Schädel haben Sie eben gesehen dazu. Es war einer von diesen frühen Walen. Jetzt kriegt das Tier langsam Beine. Es wird noch interessanter, wenn wir das nächste Stück ansehen. Da haben wir nämlich hier jetzt die Fußpartie, hier die Hände und hier die Füße. Und auch für den Nicht-Eingeweihten kann man sehen, dass nicht nur die Mittelfußknochen, sondern auch die Fingerknochen ganz erheblich verlängert sind. Und jeder, der Zoologie kennt, weiß, verlängerte Finger heißt eigentlich immer, wenn sie alle verlängert sind, Schwimmhäute. Und deswegen sieht die Rekonstruktion dieses Tieres so aus, eines Tieres, das nach dem Schädelbau und nach den Zähnen sehr gut zu den Walen gehört, etwas älter ist, Vorderbeine mit Schwimmhäuten und Hinterbeine auch mit Schwimmhäuten. Damit haben wir einen Vierbeiner im Wasser drin, der zumindest sich im Wasser gut fortbewegen kann, groß genug oder relativ groß, Sie sehen mehrere Meter lang, und das passt sehr gut zusammen. Nichts anderes passte besser. Und jetzt ist auf dem Bild noch ein zweiter Pfeil drauf, der zeigt auf das Fußgelenk, denn das hat es in sich. Im Fußgelenk ist hier nochmal, also die Hinterextremität, ist hier ein Knochen, den hat jeder, das Rollbein. Aber nur eine Tiergruppe hat ein raffiniertes Rollbein, das nämlich auf zwei Seiten eine schöne runde Gelenkfläche hat. Diese runde Gelenkfläche ist so schön, da, und der Knochen ist in der Regel so regelmäßig, dass die Römer damit Astragalus-Spiele betrieben, nämlich damit würfelten. Und als ich in Südamerika gewesen bin, fand ich diesen angeschliffenen Astragalus, das ist der Gaucho-Würfel, auch damit wird betrogen. Aber dieses Knochen ist so charakteristisch mit den beiden Walzen, dass damit ein ganz klar sind wir beiden Paarhufern. Und Sie sehen hier eine typisch nordamerikanische Form, Antilocarpa, ein kleiner Paarhufer. Und Sie sehen hier diese doppelte Walze und hier die doppelte Walze bei Rhodocetus und genauso bei Artiocetus, bei mehreren all den Gattungen, bei denen man bisher nachweisen konnte, dass diese Formen nicht nur Huftiere mit vier Beinen waren, sondern sogar Paarhufer waren. Das bestätigt auf der einen Seite das, was ich anfangs erwähnte, dass nämlich zwischen den Walen und Hippopotamus, dem Flusspferd, eine Beziehung besteht, wobei wir als Paläontologen ganz klein bisschen vorsichtig sagen und sagen, mit Hippopotamus wollen wir es nicht unbedingt vergleichen. Es gibt so viele andere Paarhufer, die auch da hineinpassen, und Hippopotamus ist sicher nicht die älteste Form, dass das also als der nächste Verwandte gelten muss. Aber hier treffen sich zwei völlig verschiedene Wissenschaftsbereiche in der Ausdeutung ihrer Beziehung, und die beiden Merkmale, sowohl der Astragalus wie offensichtlich auch die DNA, ist kompliziert genug, um eine einfache Verwechslung auszuschließen. Allerdings muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe Ihnen eben das schöne Skelett von Rhodocetus gezeigt, mit den großen, nach hinten gerichteten Schwimmhäuten an Füßen und Händen. Es gibt auch andere Funde, die weniger vollständig sind, zum Beispiel hier von Parkicetus, deren Fußwurzelknochen haben wir eben gesehen, stimmt dazu, der Schädel stimmt auch dazu. Und Sie sehen hier, ist die Länge des Femurs nicht bekannt. Hier aus dem Fuß sind sehr viel weniger Elemente bekannt. Deswegen ist diese elegante Rekonstruktion eines hochbeinigen Tieres durchaus noch mit etwas Fragezeichen zu versehen. Aber wir müssen uns durchaus vorstellen, von einem vierbeinigen Tier haben wir, der Paarhufer war, aber nun nicht wie eine Gazelle unbedingt auf nur zwei Zehen gelaufen ist, müssen wir uns die Entwicklung über ein Tier mit Schwimmhäuten vorstellen. Phil Gingerich sieht das so, er nimmt jetzt Modelle aus verschiedener Zeit, hier Elomerix zum Beispiel als einen primitiven Paarhufer, der allerdings nur das Modell für eine mögliche Ausgangsform ist, weil er mit dem Oligozän viel zu jung ist. Dann etwas Ähnliches wie Pakicetus, das nach dem Schädel gut dazu passt. Phil Gingrich äußert sich zu der Rekonstruktion seines Kollegen mit lauter kleinen Fragezeichen. Auch das ist eine gewisse Art von Politik. Und dann haben wir hier Rhodocetus, den Kerl, der schön mit seinen Hinterbeinen schwimmt. Und dann haben wir hier Dorudon, den dieses Tier, diesen echten Wal, den wir in Ägypten gesehen haben. Diese ganze Geschichte muss innerhalb des Eozäns in sehr kurzer Zeit erfolgt sein. Allerdings ist diese Geschichte auch zu schön, um ganz zu stimmen. Ich will Sie nur aufmerksam machen, wir sind sehr kritisch, denn hier liegt noch ein ganz großes Problem. Wenn einer gewohnt ist, mit seinen Hinterbeinen zu paddeln, dann ist es ungewöhnlich, dass der Schwanz diese Hauptbewegung übernimmt und die Hinterbeine reduziert wird. Es sieht so aus, als in meinen Augen, dass, solange wir das noch nicht besser wissen, Rhodocetus sich entwickelt hat, eine Art im Wasser zu sich fortzubewegen, möglicherweise diese querstehende Schwanzflosse, die wir dann bei Basilosaurus und den Archosauriern haben, dass die Archozeten haben, dass die eine andere Entwicklung ist. Wir haben es sehr häufig, dass ein neuer Lebensraum von vielen Gruppen parallel erobert wird und nach kürzerer Zeit, kürzer oder längerer Zeit, setzt sich eine Form durch. Wir müssen sehr vorsichtig sein, den Fossilbericht nicht zu überanstrengen, aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sein, dass von terrestrischen, über semi-aquatische Formen, vielleicht in verschiedenen Ausprägungen, von denen wir hier mit Rhodocetus eine haben, die Wale entstanden sind. Und herkommen tut das Ganze, die Ganze von hier, von den Urhuftieren irgendwo basal, das ist aber sehr schwierig zu erkennen. Sicherlich ist, dass die Wale eine enge Beziehung zu den frühen Artiodaktylen haben. Wir sind da ein bisschen vorsichtiger, wollen nicht gleich sagen, dass es die Hippopotamiden sind. Und von dort aus geht die Entwicklung weiter. Wir haben gesehen, in die Richtung Mysticeti wahrscheinlich auch mehrere Linien parallel und die vielen Richtungen in die Odontoceti, in die Zahnwale. Ziel des Paläontologen ist es, dazu Fossilmaterial zu finden. Und dieses Material zu finden, ist oft ein weiter Weg. Ich bedanke mich.